Mit seinem Sieg in der ersten Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar fing alles an. Alexander Klavs war erst 19 Jahre jung, als sich im März 2003 sein Leben von Grund auf änderte. Doch nach dem ersten großen Hype mit einer millionenfach verkauften Hitsingle, erfolgreichen Alben und Konzerttourneen verabschiedete er sich bereits nach ein paar Jahren wieder aus dem Popzirkus und absolvierte eine Schauspiel- und Musical-Ausbildung. Eine gute Entscheidung, die sicher auch ein gewichtiger Grund dafür ist, dass Alexander zu den wenigen DSDS-Siegern zählt, die auch heute noch Erfolge feiern können. Nach Hauptrollen in Musical-Hits wie Tarzan und Tanz der Vampire oder seinem Sieg bei Let's Dance stand er in diesem Sommer als Winnetou auf der Bühne der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Aber auch musikalisch mischt das Multitalent weiterhin mit. Jetzt hat der 39-Jährige für die 9 Folgen der Kinderserie Gus, der klitzekleine Ritter, die aktuell auf dem Disney Channel zu sehen sind, den Titelsong eingesungen. Alexander hat mir im Gespräch verraten, wie die Geburt seiner 2 kleinen Jungs seinen Blick auf die Welt verändert hat, warum er als extremer Ordnungsfan seine Frau manchmal an den Rand des Wahnsinns treibt und wieso er als großer DSDS-Fan nicht wirklich traurig darüber ist, dass die Show 2023 nach 20 Jahren eingestellt wird. Wenn du wissen möchtest, wovor Alexander Klavs jahrelang eine höllische Angst hatte und wie er diese in den Griff bekam, wie er heute zu seinem Entdecker Dieter Bohlen steht, warum er in seinem Leben immer wieder die Extreme sucht und wieso ihn bei dem Gedanken an möglichen weiteren Nachwuchs ambivalente Gefühle überkommen, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Alexander Klavs.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Alexander, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Moin!
Wir sind hier in der Burg Henneberg.
Ja.
In der, ja, sag ich mal, Peripherie von Hamburg, meiner Heimatstadt. Wir haben uns den heißesten Tag des Jahres ausgesucht. Wir haben jetzt schon die 37 Grad gerissen und heute sollen es 39 werden. Wie machst du dich? Du hast jetzt schon mehrere Interviews gegeben. Das ist ja doch jetzt Arbeit unter Extrembedingungen, oder?
Ja, aber das liebe ich ja. Also es macht mir total viel Spaß, also vor allem auch in dem Rahmen, in dem wir uns jetzt gerade bewegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf.
Das kannst du auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich habe ja jetzt hier eine tolle Koop bin ich eingegangen mit dem Disney Channel und ich darf den Titelsong von Gus, der klitzekleine Ritter singen und einfach Teil dieses wunderschönen Projekts zu sein ist toll, weil auch meine 2 Söhne, die jetzt 2 und 5 Jahre alt sind, auch natürlich den Gus schon kennen und so und dann jetzt der zu sein, der da auch die Titelmelodie singt, das ist dann irgendwie ja schon wieder eine Art Traum, also auch was für die Kiddies zu machen und wo man sagen kann, guck mal hier, das ist euer Alter.
Zur Einordnung, Gast der klitzekleine Ritter läuft ja bereits seit 2021. Sehr erfolgreich. Es sind jetzt sozusagen die 9 Folgen der ersten Staffel. Und da machst du jetzt den Titelsong für. Genau. Weil ich hatte gelesen im Vorfeld, dass du sogar 4 kleine Songs machst. Aber das scheint eine Ente gewesen zu sein.
Ja, gar nicht mal. Es ist gerade, wie gesagt, alles noch so ein bisschen in der Besprechung,
okay,
deswegen ist
ja.
Es, wie man so schön sagt, in the making.
Also wir nehmen das ja, jetzt kann ich ja auch zur Einordnung erklären, wir genau. Haben jetzt Mitte Juli, der Podcast wird nicht vor, ich glaube, den 10. September ausgestrahlt, insofern, ja. Ich gucke jetzt mal, was das Management sagt, ob ich noch was rausschneiden muss, aber ich glaube, das wird alles passen.
Genau, aber es ist auf jeden Fall ein wunderschönes, tolles Projekt.
Und ich komme natürlich auch gleich noch darauf zu sprechen, ich wollte noch aber einmal zu diesem Thema Hitze zurückkommen. Wie gehst du denn um, wenn es mal so richtig krasse Hitzetage gibt? Bist du eher einer, der das auch liebt und sagt, ja, mehr Sonne, ich möchte mehr, oder bist du auch eher so ein nordischer Typ, der es lieber kühl mag?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein absolutes Sommerkind. Mir kann es eigentlich gar nicht heiß genug sein. Das Problem ist halt nur, wenn du jetzt wie heute
ist schwierig.
Man
ne?
ständig, ja. Es läuft ständig immer mit dem Föhn hinter mir her, weil halt die Schweißflecken gefüllt werden müssen.
Ich hatte schon gedacht, was ist das für ein Geräusch da?
Ja, genau. Aber das gehört halt einfach dazu. Ich glaube, das Problem hat jeder, der vor der Kamera steht oder irgendwie Fotos macht oder wie auch immer. Aber ich liebe das. Auf einer Bühne, jetzt wie bei Winnetou.
Genau, du bist seit dem Ende Juni in der Ölprinz. Da spielst du Winnetou.
Genau, da habe ich jetzt den Winnetou gespielt. Und ich meine, dann bist du halt nach der zweiten, dritten Szene einfach durchnässt und dann fällt es auch nicht mehr auf, ja, weil das komplette Kostüm sowieso schon komplett nass ist. Aber ich liebe das. Ich bin eher, muss ich schon sagen, ein Hitzetyp als ein Kältetyp. Also mir tut der Körper weh ab 13 Grad. ab 20 Grad aufwärts eben nicht mehr. Und von daher ist das schon mal eine gute Sache.
Es ist halt nur schwierig, wie du schon sagst, wenn man einfach perfekt aussehen soll. Die Haare müssen sitzen, es darf kein Fettglanz auf der Stirn sein.
Das Wort perfekt, das benutzen
wir. Nein, aber du weißt schon, ist vorzeigbar.
Genau, komischerweise werden dann immer diese Schweißränder immer hervorgehoben, wo andere immer tun, als hätten sie keine. Weißt du? Also von daher,
die sind übernatürlich, leider mit dazu. Übernatürliche Wesen. Du hast es schon gesagt, Gast der klitzekleine Ritter. Ja. Du bist durch deine Jungs sozusagen an die Materie herangeführt worden. Ist das richtig? Also die haben das gesehen letztes Jahr und fanden das cool oder ist das eher so ein Zufall? Also wie kam das? Weil du sagst, die schauen es ja auch privat gerne.
Ja, genau. Also ich, als die Anfrage kam, wurde ich gefragt, kennt ihr das denn? Und wir haben das wirklich kurz vorher ein, zweimal geguckt. Und grundsätzlich muss ich sagen, war ich total überwältigt von der Menge an Kinderserien, die sowieso gerade existieren. Also ich meine diese ganzen Streamingdienste von Prime über Disney Plus bis hin zu Netflix und zig andere Sachen noch. Nicht, dass ich jetzt Schleichwerbung mache oder so,
nee, aber es sind ja diese ganzen bekannten. Es ist eine mega Konkurrenz, und werden immer mehr.
Ich habe irgendwo mal gelesen, wenn man alle Serien guckt, dass man, glaube ich, permanent 3 Jahre bräuchte, um alles gesehen zu haben. Das ist ja völlig Banane. Also wie gesagt, ich komme aus einer Zeit, da gab es damals 3 Programme. Erste, zweite und 3sat.
Das sagst dann, du mit deinen Jungen. Du bist jetzt 37.
Ja, aber ich habe das 38, aber ich habe das alles noch miterlebt. Und ja, ich habe damals wirklich, und mein Papa kam völlig hibbelig, nervös nach Hause, hat gesagt, wir haben jetzt bald eine Satellitenschüssel. So, und das war so ein Begriff, wo keiner wusste, was ist das denn? Und heutzutage ist es ja gang und gäbe. Oder man greift sich jetzt alles aus der Cloud oder
es ist Wahnsinn.
Die Dienste, die Smart-TVs und schieß mich durch. Also das sind wirklich, das ist schon Wahnsinn, was da alles passiert ist. Aber es gibt wirklich tolle Sendungen. Es gibt so viel Mist, muss man auch sagen. Und Gast, der kleine Ritter, der klitzekleine Ritter, das ist einfach mit so viel Herz und Liebe gemacht. Und ich bin ja sowieso part of the Disney Family, wenn ich das so sagen. Seitdem ich da Tarzan gespielt habe, weiß ich einfach auch sehr zu schätzen, was das für ein elitärer Kreis ist. Man ist einfach füreinander da. Jeder, der irgendwie schon mal was mit Disney zu tun hatte oder auf einer Bühne stand, eine Disney-Figur gespielt hat, man hat irgendwie einen Bezug zueinander und man ist relativ schnell im Thema und das macht einfach total viel Spaß. Und ich finde, Gas spiegelt all das auch wieder. Also diese Themen, die da angespielt werden, die Liebe, mit welcher Leidenschaft Gas hergestellt wurde, gemacht wurde, auch ja, jetzt diesen Song zu singen, das macht einfach. Da ist einfach Herz und Seele dahinter und
es ist sehr charmant und es ist vor allem auch eben wirklich kinderaffin. Es gibt ja manchmal auch so Kinderserien, wo du manchmal schluckst, wahrscheinlich du als auch Papa. Ne? Naja, du denkst, auch, das soll jetzt für Kinder sein? Oh mein Gott, ne?
Das ist genau, ja nicht das so SCH-Wort jetzt mal gesagt, wo wir uns zu Hause am Esstisch schon alle angucken und sagen, Achtung, Language, manche Kinderserien, die schmettern da mit Dingern umher, wo du denkst, okay,
geht's noch?
Alles für die Katz.
Schade, ne? Muss ich wieder erklären, warum man das nicht sagt.
Nicht so. Und ich meine, man kann einfach auch natürlich mit einer tollen Art und Weise zu sprechen, mit einem tollen Wortschatz Dinge erklären, ohne abzudriften, um es so mal zu sagen. Und das können nicht viele, aber Gas kann das.
Kannst du dich denn noch an deine erste richtig krass prägende TV-Erfahrung erinnern? Ich glaube, wir alle haben ja so Erinnerungen, was uns als kleines Kind nachhaltig beeindruckt hat, geprägt hat, dass man vielleicht auch mal irgendwie hinter der Wohnzimmertür stand und nicht Aktenzeichen XY sehen durfte, weil es so gruselig war. Hast du da noch irgendwie ad hoc jetzt eine Erinnerung? Also
genau solche Sachen wie Aktenzeichen XY, Karl May, wenn wir gerade beim Thema sind. Also Winnetou war bei uns damals in der Familie wirklich ein absoluter Blockbuster. Auch egal, was für ein Wetter draußen war. Ja, da wurden die Rollen runtergemacht und da wurde Winnetou geguckt. Das war schon echt besonders. Und halt Zurück in die Zukunft, glaube ich. Aber das ist ja eher schon wieder neuer. Ich kann mich an Verstehen Sie Spaß, Wetten, das waren so wirklich so die Sendungen, das waren richtige Highlights. Und
also würdest du auch sagen, so richtig diese Lagerfeuer-Atmosphäre, die Family kam zusammen?
Ja, was es halt heute nicht mehr gibt. So. Also ich meine, dass damals etwas geguckt wurde, was normal im TV mit Werbung oder ohne Werbung, wie auch immer, dass da wirklich sich bis zu 15 Millionen Menschen vor den Fernseher versammelt haben, das habe ich nochmal geschafft, mit DSDS. Ich glaube, im ersten Finale haben wir auch, glaube ich, auch 15 Millionen Leute gehabt als Einschaltquote. Ja. Also auch da Teil dessen gewesen zu sein, das nochmal zu schaffen. Also dessen bin ich mir auch nicht mehr so bewusst, was es damals überhaupt bedeutet hat. Das gibt's heute einfach nicht mehr. Und das liegt natürlich, das hat jetzt auch nichts Schlechtes. Das ist einfach so. Es ist eine Entwicklung der heutigen Zeit. Die Fernsehlandschaft hat sich verändert. YouTube, wie gesagt, Streamingdienste, das gab's damals alles nicht. Es gab kein Social Media. Dementsprechend war das natürlich auch ein Stück weit besonders, einfach Fernsehen zu schauen. Und ja, mitzubekommen, was draußen in der großen Entertainment-Welt alles los ist. Und das müssen ja gar nicht mal, wie ich gerade gesagt habe, Filme gewesen sein, sondern eher so diese Shows oder Verstehen Sie Spaß, wo Prominente aufs Korn genommen wurden, genau, über die man sich lustig, ja, gemacht hat. Ja. Das sind so meine Kindheits-TV-Erinnerungen
eigentlich. Und du sagst ja, also natürlich deine
die
Jungs.
Die Mini-Playback-Show.
Du, hör auf.
Sorry, habe ich jetzt vorweggenommen.
Mareike Amado. Nein, also ich sag jetzt, du bist ja selber Papa und ja. Gast, der klitzekleine Ritter, ist eine der Lieblingsserien deiner Jungs. Was für Figuren hattest du denn damals? Kannst du noch sagen, welche TV-Helden du hattest oder Heldinnen? Also gab es da irgendwie eine Serie, die du ganz besonders toll gefunden hast? Gibt's ja auch so Klassiker.
Ja, ne? Damals der Klassiker, also wo meine Schwester oder ich meine, meine Schwester und ich sind dann Sonntagmorgens, haben uns aus dem Bett geschlichen und haben wirklich den Fernseher heimlich angemacht, weil früh morgens lief ja dann immer der Disney Club.
Stimmt.
Und da hat man ja wirklich so eine Sendung gehabt, in der 4, 5 Folgen gezeigt wurden. Ob das jetzt Chip und Chap war, ob das jetzt Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck waren, das waren einfach immer Highlights. Und
also schon Disney-affin warst du immer schon.
Ne? Ja, genau. Und ganz zum Schluss gab es, glaube ich, immer eine Folge von irgendeiner Serie, die jetzt nicht Comic ist, sondern die wirklich Real-TV war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, so der Disney-Club war schon, ich glaube, das kennt jeder aus meiner Generation.
Das kann man sagen. Also ich bin ja noch mal einen Tacken älter als du. Und ich habe natürlich auch Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, das war natürlich. Genau. Oder die Biene Maya, die alte Fassung, ja, das waren so Sachen. Vicky. Genau, ja, Michael aus Lönneberger, ne, war also alles Mögliche. Aber stimmt, das, ich glaube, das ist ja bis heute auch noch ja präsent, aber es gibt halt diese Updates, ne, mit neuen computeranimierten Versionen insofern.
Ich meine, solche Sachen wie Knight Rider oder
ja,
so.
Ja, das ist auch cool, ne? Also das,
ein Auto, welches alleine fährt. Ich meine, was ja heutzutage kein Problem mehr ist, ja, aber damals saß ja wirklich ein versteckter Mensch im Sitz und ja, hat dieses Auto gelenkt. Ja. Also auch diese Special Effects, das war ja damals schon echt abgefahren. Also
ja, ja.
Das A-Team.
Inwiefern hat dich denn, du bist Papa eines 2-jährigen, eines 5-jährigen Jungs, das verändert ja alles. Und inwieweit hat das so ein bisschen deinen Blick auf die Welt verändert? Bist du vielleicht auch sogar sensibler geworden? Man macht sich ja auch immer dann leider auch mehr Sorgen, weil man sieht eben, die Welt ist toll, aber sie hat eben auch leider viele Schattenseiten. Man möchte ja auch für seine Jungs die Welt noch in 50 Jahren toll haben. Hast du da so Gedanken, was sich da in deinem Mindset verändert hat, seitdem du Papa bist?
Boah, so vieles. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil
nimm einfach eins raus, weil sonst würden wir wahrscheinlich also Folge jetzt nur über das Thema reden.
Mir ist, glaube ich, vieles einfach generell viel bewusster geworden. Und dass, egal was man macht, es auch immer eine Konsequenz hat. Also ich meine, als Künstler macht man vieles, wo man sich über das danach keine Gedanken macht. Also man geht auf Tour, man ernährt sich ungesund, völlig egal, weil man lebt viel mehr in dem Moment und man macht Party und dir ist eigentlich egal, was am nächsten Morgen ist. So.
Weil du es ja auch kannst. Ich meine, am nächsten Morgen, wenn die Jungs dann auf der Matte stehen, dann nichts mit.
Das ist ja auch völlig wurscht, ob man dann erst um 12 oder um 1 aufsteht und als Künstler sowieso. Man hat keinen geregelten Tagesablauf, man ist auf Tour. Ja. Das Einzige, was man machen muss, ist abends fit auf der Bühne stehen. Das Einzige in Anführungsstrichen. Ist jetzt auch nicht unanstrengend, aber es kommt halt immer drauf an. Und grundsätzlich bin ich über die Jahre mit all den Dingen, die ich gemacht habe, also jetzt generell gewachsen, erwachsener geworden, ist immer so ein dämlicher, schlechter, langweiliger Begriff. Aber
es ist ja schon was dran, ne? Also man ändert ja schon.
Also ich denke halt viel mehr in die Zukunft. Und damals war ich einfach immer eher der im Moment gelebt hat. So, ich glaube, das beschreibt es am besten. Und in dem Moment, wo ich jetzt noch Papa bin, wie du gerade schon gesagt hast, das, was gerade aktuell in der Welt alles los ist, da überlegt man sich schon noch, ob man nochmal Papa oder ein drittes Mal, ob ich jetzt ein drittes Mal Papa werden möchte in der Hinsicht, ob ich meinem Neugeborenen, ich meine, ich habe jetzt schon 2 Söhne, aber möchte ich ja meinem noch nicht Kind dann diese Welt zumuten, ja? Und ich meine, das ist so auch ein komischer, weil ich habe ja schon 2 Kinder, wie ich gerade gesagt habe, weil den mute ich dann auch zu, aber es war natürlich jetzt vor 5 Jahren schon noch eine andere Situation, die wir weltweit haben. Und das sind schon Dinge, über die mache ich mir schon grundsätzlich Gedanken. Und egal, was ich mache, ob ich einen Job annehme, ob ich ein Konzert spiele, ob ich eine Rolle annehme, damals war es gar keine Frage. Heute mache ich mir natürlich Gedanken. Moment, kann ich das überhaupt? Habe ich Zeit dafür? Möchte ich das überhaupt? Wo findet diese Rolle statt? Gehe ich auf Deutschlandtour oder auch noch Österreich, Schweiz oder Europa oder irgendwas? Das sind alles Gedanken. Ich wäge ab und das habe ich sonst nie gemacht.
Aber um da nochmal einzugrätschen, ich glaube, das ist immer so eine Ambivalenz heutzutage. Natürlich sind Kinder die Zukunft. Ich glaube, wenn die Menschen keine Kinder mehr in die Welt setzen, dann könnten wir uns alle wirklich die Kugel geben, weil also wir müssen ja optimistisch bleiben. Und ich glaube, Na klar, also du hast das schon auf den Punkt gebracht. Es gibt viele Dinge, die einen verzweifeln lassen, aber also genau. Ich glaube, das ist was Schönes und was Tolles, dass eben trotzdem auch dann sich Menschen zusammentun und sagen, ja, wir möchten gerne an das Gute denken. Und
ist das
und
nicht
glauben
alleine schon ein komischer Gedankengang, dass man so denkt?
Ist traurig.
Weil, ich sag mal so, unsere Generation, wir haben ja keinen Krieg erlebt. So.
Ganz genau, ja.
Und das, was wir gerade, okay, ich sag jetzt mal, keinen Krieg erlebt im Sinne, dass der vor der Haustür stattfindet.
Er ist halt präsent, aber nicht, wie du schon sagst, nicht so nah dran.
Genau, und das, was jetzt gerade passiert, ist ja etwas, das kennt man nicht oder kenne ich nicht. Das kennen meine Großeltern, das kennen wir nur von Erzählungen. Wenn mein Opa, meine Oma am Tisch sitzt und dann irgendwie erzählt haben, was damals alles abging, das war ja richtig weit weg und da kann man sich überhaupt nicht hineinversetzen. Und jetzt ist gerade eine Phase, wo einfach so viel passiert.
Das ist Wahnsinn.
Und, ja, da macht man sich einfach natürlich schon in der Hinsicht auch Gedanken, ob man das unseren Kindern zumutet. Aber wie du gerade sagst, warum denn nicht? Weil wir brauchen ja auch die Kinder, die das alles wieder besser machen.
Und die sind sowieso das Tollste der Welt. Ich bin nun leider kinderlos, ne? Aber es ist, glaube ich, du kannst diese Gefühle, die du da hast, manchmal bist du auch genervt, aber das ist durch nichts zu ersetzen, oder?
Absolut, absolut. Und ich sag mal ganz ehrlich, die Genervtheit, die man da natürlich, ich meine, das kennt auch jedes Elternteil, die Genervtheit, die man verspürt, die bekommt man irgendwann aber achtfach mit Liebe wieder zurück. Ja. Und dafür lohnt sich schon.
Sehr schön. Würdest du sagen, dass du der Strengere bist in der Beziehung oder ist Nadja der Bad Cop? Teilt ihr euch die Rollen da so ein bisschen mal auf? Weil das ist ja ganz immer ehrlich, so eine Waage, ne? Man muss ja schon sich
es da... Genau. Und du merkst schon in meiner Hastigkeit, ich hätte es dir schon vor 30 Sekunden beantworten können, ich glaube schon, dass ich der Bad Cop bin. Und ich meine das jetzt irgendwie gar nicht doof, sondern ich bin ein bisschen anders groß geworden, strenger. Von der Prägung her auch mit meinen Eltern, als dass das bei Nadja der Fall war. Und natürlich haben wir beide unsere Bereiche, wo Nadja auch mal Bad Cop ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich eher derjenige, der mal schneller auch auf den Tisch haut. Also Nadja ist da viel geduldiger und genügsamer und atmet dann nochmal 3 bis 5 Sekunden länger durch, was ich manchmal nicht kann, was ich auch beneide. Aber bei mir ist die Zündschnur dann schon ein bisschen kürzer, muss ich schon sagen. Aber also je nachdem, was ich auch gerade mache. Also wenn ich eine Rolle spiele, sowieso müde bin, dann ist die noch kürzer. Aber ich bin, egal was passiert, und das finde ich das Allerwichtigste. Ich finde, als Eltern darf man auch mal auf den Tisch schauen. Es muss natürlich immer auf Augenhöhe passieren. Ja. Es sind Kinder, die machen nichts extra schlecht oder böse, teilweise. Aber ich finde ganz wichtig, selbst wenn man sich mal vergreift oder zu schnell böse wird, Nadja und ich sind Eltern, die das immer erklären und die immer sagen, guck mal, jetzt habe ich auch nicht gut reagiert und das war deshalb und jenes und bla bla bla. Also von daher, wir erklären immer viel und wir sind immer im Dialog mit unseren 2 Zwergen. Das finde ich unfassbar wichtig.
Es gibt ja verschiedene Charaktere, aber würdest du sagen, Lenny und Flynn sind beide so kleine Düsenjets ohne Pilot. Ich habe die Folge mit Steven gehört, das fand ich sehr schön. Dieses Bild hat auch gesagt, also Kinder sind wie Düsenjets nur ohne Pilot. Also haben die beide gleich viel Energie oder ist das schon auch eine Gewichtung zu sehen, dass der eine eher vielleicht ein bisschen in sich gekehrter ist oder sind das beides so mega Temperamentsbolzen?
Also beide haben unglaublich viel Energie. Lenny ist derjenige, der hibbliger ist, also der sich schwerer tut, in Ruhe zu essen, um es mal so zu sagen.
Es gibt Wichtigeres als Nahrungsaufnahme.
Der haut sich dann mal eben alles auf einmal innerhalb von 10 Sekunden mal kurz eben rein, sagt dann fertig und dann steht wieder auf und spielt weiter. Flynn ist da der Geselligere, der bleibt dann eher mal sitzen, hat nicht so die Hummeln im Hintern, hat auch dann irgendwann, ist dann aber länger wach. Also Lenny ist dann schneller platt und geht eher ins Bett. Und Flynn, ja, den haben wir manchmal dann auch bis 10:30 noch bei uns dann zwischen den Beinen hin und her rennen. Aber Flynn ist definitiv so aus der Entfernung jetzt mal gesehen, der sinnlichere und so ein bisschen feinere.
Feingeistigere. Genau. Die letzte Frage zu deinen Jungs. Es ist ja immer ein Riesenthema bei allen Familien, glaube ich. Wann fängt man an, sie auch an digitale Medien ranzuführen? Es gibt Leute, die sagen, es gibt ja die einfache Version des iPads, ne, nur mit kinderaffinen Sachen. Ist das bei euch schon eine Diskussion, natürlich, zumindest beim Älteren? Also wie ist das?
Und wir haben uns immer gesagt, guck mal, jetzt hängen da irgendwie im Urlaub die Kids mit dem iPad am Frühstückstisch. Dran. Das ist bei uns nie der Fall. So, ein Jahr später...
Dumm gelaufen.
Sind wir diejenigen, die es machen. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, es ist so ein bisschen, also man kann das, oder ich kann das jetzt gar nicht objektiv betrachten mehr, weil die Pandemie dazwischen kam. Und uns hat all das, was wir uns aufgebaut haben, wir haben gesagt, das machen wir und ziehen wir durch. Und wir haben es gut durchgehalten und dann kam Corona und dann hängst du im Lockdown zu Hause und weißt irgendwann selber nicht mehr, okay, jetzt können wir eigentlich alles wieder von vorne anfangen mit den Spielen. Mensch, ärgere dich nicht, haben wir auch schon 10 Runden gemacht. Das Leiterspiel, ja, haben wir jetzt auch schon 6 Runden gespielt. Verstecken ist irgendwann auch langweilig.
Aber
irgendwann war das Thema da und wir hatten so ein Kids-Tablet zu Hause. Das finde ich sehr wichtig, also dass diese dämliche, nervige Werbung kein Thema ist, weil das ist nochmal eine andere Art von Kommerzialisierung, wovor wir als Eltern unsere Kids einfach schützen müssen, finde ich, weil da können die Kinder nicht für.
Nein.
Dass mittlerweile überall irgendwelchen Mist zu sehen gibt oder dass man auch leicht daran kommt. Ja, also letztens hat sich Lenny irgendwie verdrückt und hat dann irgendwelche komischen Sachen, wo ich dann auch denke, wie bist du jetzt da hingekommen?
Ja, ja, ja.
Also das ist einfach unsere Aufgabe, die wir, wo wir uns sehr viel Mühe geben, aber wir sind jetzt leider auch schon voll in diesem ganzen Rhythmus mit glaub, drin.
Du
mit,
kommst da auch gar nicht, das geht gar nicht ohne. Ne? Also weil also, es gibt ja auch Eltern, die ziehen das gnadenlos durch und sagen nein, also erst im Teenager-Alter also kriegen sie ein Handy, ne? Oder auch ein Smartphone.
Wir haben jetzt auch so eine Art TV-Karte, haben wir angefangen. Also auf Reisen haben wir dann auch so eine Regel, aber wir machen eigentlich oder geben uns echt Mühe. Man sagt ja eigentlich, was sagt man, 20 Minuten pro Alter? Da gibt's so eine Pi mal Daumen, ob das jetzt weiß oder nicht, keine Ahnung.
Jedes aber, Kind ist ja auch anders, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, einige Kinder können viel mehr
auch. Man ist ja auch jeden Tag anders müde. Wo man dann auch sagt, ach komm, lass mir jetzt einfach nochmal 10 Minuten was gucken.
Ja.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, man muss, also wir sind sehr bedacht darauf und wissen auch, dass wir es manchmal falsch gemacht haben. Und dann ist es anstrengender, sie wieder zu entwöhnen. Und mit jedem Fehler, den man macht, den badet man selber aus. Das muss man sich bewusst sein. Aber wir sind uns echt, wir geben uns extrem viel Mühe. Bildschirmzeit ist einfach nichts Gutes.
Nee, klar,
es ist einfach so. Ich meine, wir hatten das auch nicht damals.
Aber ihr habt natürlich auch wirklich, so schlimm diese Corona-Zeit war, ich meine, mit den Jüngsten war das natürlich auch eine Art Geschenk, abgesehen von dem ganzen anderen Kram. Wenn ich jetzt gar nicht drauf an, wir wissen, wir sind froh, dass es jetzt zumindest der ärgste Kram überstanden ist. Aber es war, glaube ich, als junger Papa und junge Mama ja dann doch ein Geschenk, dass man so viel intensive Zeit mit dem Kind verbringen konnte, ne? Mit beiden Kindern.
Das ist auch mein Corona-Highlight, wenn man das überhaupt so nennen darf.
Ja,
weil ich bin während der, also kurz vorm Lockdown, wirklich im März oder währenddessen Vater geworden zum zweiten Mal.
Wahnsinn, das ist genau
diese Zeit hätte ich niemals gehabt, weil ich wäre mitten in den Vorbereitungen für die Karl-May-Spiele gewesen.
Ja.
Ich hatte Reittraining gehabt, ich hatte damals noch parallel 2, 3 andere Projekte gehabt. All das war nicht und dementsprechend konnte ich mich voll und ganz auf meine Family konzentrieren.
Toll.
Und das war wirklich Gold wert, so doof das klingen mag.
Du hast schon erwähnt, Deutschland sucht den Superstar, dein großer Durchbruch. Seitdem, das ist jetzt fast 20 Jahre her, seitdem bist du ja nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Entertainment-Welt.
Dankeschön.
Wird nun nächstes Jahr nach 20 Staffeln eingestellt, also eine Ära geht zu Ende.
Ja.
Du bist dann 20 Jahre im Showbiz. Ich will nochmal betonen, du bist nicht nur Musiker, Sänger, du bist auch Schauspieler, Entertainer, Musicalstar, ne? Du bist bei den Karl-May-Spielen, du bist also nicht, also in dem Bereich, den du bearbeitest, bist du wirklich auch ein Multitalent. Also du machst so viele Dinge.
Dankeschön.
Schließt sich für dich irgendwie so ein bisschen so ein Kreis? Hast du das mit melancholischen Gefühlen gehört, diese Nachricht? Oder vielleicht sogar gedacht, naja, eigentlich war es schon überfällig, weil die Show ist so ein bisschen ausgenudelt. Wie war das bei dir?
Danke, dass du das Wort benutzt hast.
Ich kann's, darf das ja sagen.
Weil, guck mal, es ist ja so, ich habe eigentlich vor vielen Jahren schon gesagt, boah, wann kommt denn diese Pause endlich mal? Und komischerweise, es ist so ein deutsches Phänomen. Es wird alles ausgenudelt und ausgelutscht bis die Kuh keine Milch mehr hat. So.
Ja.
Warum macht man das so? Also warum muss alles immer so in Anführungsstrichen zerstört werden, bevor warum macht man das nicht so, dass man zwischendurch mal Pausen einlegt, um dann wieder frisch neu zu starten oder wiederzukommen mit einem neuen Elan oder neuer Energie oder einem neuen Wind in den Segeln? Ja, also ich habe vor vielen Jahren schon mal gesagt, dass es dem Format gut tun würde, weil guck mal, es geht ja um Talente, es geht um junge Leute, die einen Traum haben. Und irgendwann wurde es zu einer Show, wo die Jury eher oder mehr in den Vordergrund gebracht wurde als die Talente an sich. Und irgendwann geht es auch nur noch um die Skandale, die die Talente eigentlich haben. Irgendwann geht es gar nicht darum, hat der eine Stimme, hat die eine Stimme, kann sie oder er überhaupt singen, berührt sie jemanden? Also ich saß da irgendwann und habe mich gefragt, sag mal Leute, worum geht's euch denn da jetzt eigentlich? Und bei uns damals, weiß ich ja, wir haben Songs ausgesucht, ich habe nächtelang nicht geschlafen, weil ich mir den Kopf zerbrochen habe. Wie kann ich das Publikum irgendwie noch überraschen als 19-Jähriger? Wie kann ich noch eine andere Seite von mir zeigen und so? Und heute denke ich mir, geht's eher darum, wie komme ich dann nochmal irgendwie auf die Titelseite der Bild? Und das in einem Musikwettbewerb oder in einem Gesangswettbewerb, welcher ja DSDS ursprünglich mal war, finde ich, ist am Thema vorbei. Und
Also es war auch, dir auch zu sehr, ich meine, mir ist aufgefallen, es ging ja in den letzten Jahren eigentlich im Grunde nur noch darum, nun war Dieter letztes Mal nicht dabei, es war ja die Dieter Bohlen Show. Und das meine ich jetzt ganz neutral. Also viele haben nur die Vorrunden, wenn die Leute das dann sozusagen vorgesungen haben, wenn dann die Sprüche waren legendär und sobald die Shows kamen, waren viele gar nicht mehr interessiert.
Das ist ja auch okay, weil ich meine, in der Show geht es ja auch um Entertainment. Ja. Und Dieter ist ja jemand, der das auch mitgebracht
absolut,
hat. Aber die Talente oder das Gesangliche oder das Können, das, was da schlummert, dieser ungeschliffene Rohdiamant, den ja manche auch mitgebracht hatten, der wurde so gar nicht gesehen oder entdeckt in der Hinsicht, dass man an das Entertainment rankam. Weil Dieter hat natürlich einfach sein Ding gemacht, aber die Talente waren dann nicht so speziell oder wurden nicht so, ich sag mal, in den Vordergrund gebracht, dass das von Dieter überstrahlt hat, sage ich jetzt mal.
Klar,
also wenn, ich sag mal so, wenn ich eine Gesangsshow mache und am Ende sprechen alle über Dieter Bohlen und seine Sprüche, dann waren die Talente nicht gut genug. Das ist das was ich meine. Ja. Oder vielleicht die Art und Weise, die zu fördern, halt zu zeigen, wenn man sich an gewisse Skandale noch länger erinnert als an die Finalsongs. Dann kann das nicht gut sein. Dann geht das in eine komische Richtung und da habe ich mich schon lange gefragt, was machen denn die Macher da? Und das meine ich jetzt, sorry, das mag jetzt den einen oder anderen wieder oder für den einen oder anderen so klingen, als haue ich irgendwo drauf. Das meine ich überhaupt nicht so. Ich liebe diese Show, DSDS, und deswegen bin ich da so kritisch auch mit, weil das die letzten Jahre, auch wenn ich sehe, also so manche Kollegen in der Jury, verstehe ich, aber fand ich nicht gut, warum jetzt gewisse Leute da sitzen, weil das für mich nicht das Aushängeschild der deutschen Industrie war,
ja, klar,
bis
klar.
auf Dieter. Und das meine ich damit. Ich bin immer kritisch gewesen dem ganzen Format gegenüber, weil mir das so wichtig ist und weil ich fand, dass das einfach ein tolles Format ist, wo die Prioritäten sich in der Hinsicht verschoben haben, dass es nicht mehr um den Ursprung gegangen ist.
Ne?
Das fand ich einfach sehr schade.
Nun warst du, als du die erste Staffel gewonnen hast, 19 Jahre jung und das hat sich natürlich dein Leben von heute auf morgen, ja nicht von heute auf morgen, es war ja schon eine Reise, es war ja über Monate diese Shows, man ist da so ein bisschen reingewachsen, aber das war ja ein Riesenwirbel, der um dich gemacht wurde. Du hattest Mega-Verkäufe, du wurdest überall gepusht, tausende kreischende Teenies. Da frage ich mich, wie hast du das geschafft, dass du heute auch weiterhin so geerdet, so entspannt, so cool bist, weil ich glaube, es gibt ja genug Leute, die durchgedreht sind, die damit überfordert waren. Ist das dein Naturell oder musstest du dich auch manchmal wirklich zwingen und sagen, hey, Alex, einfach jetzt mal, komm mal runter und du bist nicht jetzt irgendwie Michael Jackson und Prince in einem, sondern sich so selbst ein bisschen wieder downgraden, war das?
Wie meinst du das jetzt? Nee, Spaß beiseite. aber das ist toll, dass du das sagst, weil damals wurde ich ja immer angekündigt, hier ist die deutsche Antwort auf Robbie Williams und ich habe immer gesagt, was für ein Quatsch, ich bin der deutsche Alexander Klavs, ich will nicht der Abklatsch von irgendwem sein, sondern halt, ich bin ein Unikat. Oder das war zumindest immer mein Anspruch. Jeder ist individuell in dem, was er macht. Und ich liebe das, was ich mache. Ich habe so ein großes Glück, dass ich da so weit gekommen bin. Ich bin so dankbar, immer noch. Ich könnte immer noch die ganze Welt umarmen. Also aufgrund der Leute, die damals für mich angerufen haben. Ja, ich gebe seit 20 Jahren Vollgas für die mich für mich damals angerufen haben oder die es vielleicht nicht gemacht haben und jetzt doch verstehen, warum ich gewonnen habe oder keine Ahnung, weil ich liebe einfach das, was ich mache und ich glaube, das ist der Punkt, warum ich bereit bin, über Grenzen zu gehen, wo manche vielleicht gar nicht bereit sind, die zu sprengen. Ja. Oder ich liebe es so krass und ich bin so bereit, auch zu leiden für das, was ich mache. Weil wenn man Rollen spielt als Schauspieler, geht's ja meistens auch darum, als Tarzan habe ich mich so auftrainiert, dass ich gelitten habe wie ein Hund. Aber ich habe es halt für mich gemacht, für die Rolle, weil es einfach notwendig war. Und wenn ich mir jetzt manche Bilder angucke, wie ich als Tarzan aussah, ja, dafür habe ich es gemacht. Und es ist nicht alles nur schön. Und wenn man erfolgreich ist, und das ist auch gut, dass du es so angemoderiert hast gerade, weil wenn man erfolgreich ist, steckt immer unfassbar viel Arbeit dahinter.
Ja.
Aber das ist die Essenz des Ganzen.
Darf ich unterbrechen, dass du natürlich auch Versuchungen ausgesetzt bist. Und vielen sind ja diesen süßen Gift, ne, so mit, dann gibt's Groupies, dann gibt's immer Leute, die einem permanent Glitzer in den Hintern blasen, sagen, du bist der Tollste und die einen überhaupt nicht mal wieder erden.
Und das hat mich beispielsweise überhaupt nicht interessiert. Also ich war nie jemand, der auf diesen ganzen Rummel oder diesen Star-Ruhm scharf war. Also es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja, ich gehe zu DSDS, weil ich will Star werden. So, dann denen sage ich gleich immer, ey, dann bleib lieber zu Hause und mach was Vernünftiges, weil Ich bin da hingegangen, weil ich die Musik liebe und das, was dieser Rattenschwanz dahinter plötzlich, nicht mehr einkaufen zu gehen, ohne dass man angeschrien wird von eben Teenies oder dass man über einen Haufen gerannt wurde. Das hat mich völlig überfordert.
Glaube ich.
Oder dass ich, und das hat mich teilweise so verunsichert auch, dass ich nicht immer gut reagiert habe und so. Das sind schon Dinge, die passiert sind, aber das ist auch menschlich. Und ich werde nie vergessen, wo ich eine Pizza noch halb im Mund stecken habe und von hinten mich einer umreißt und sagt so, leg mal die Pizza beiseite, hier, unterschreib mal für meine Tochter und so. Das sind so Sachen. Ich könnte Bücher darüber schreiben, über solche Erlebnisse. Und
vielleicht kommt es ja noch so deine, die
um Gottes Willen.
Ich glaube, das Quatsch, ne? Da gibt es wichtige, spannendere Dinge, die du erzählen
aber
kannst.
Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist der springende Punkt. Hm. Ich bin ein unglaublicher Arbeiter. Ich arbeite hart für meinen Erfolg und ich bin noch längst nicht am Ende meiner Ziele und Träume. Und ich liebe einfach das, was auf der Bühne passiert. Ich liebe das, was im Studio entsteht. Diese Arbeit dahinter, dieser kreative Prozess, das ist das, was mir Spaß bringt. Diese Autogrammstunden, das ist dann auch schön, mal die Leute zu sehen, zu treffen. Ah, okay, ihr seid die, die mich unterstützen. Aber manchmal überfordert mich dieses Drumherum. Das ist das eigentlich der Punkt, wo ich dann eher immer unsicher werde. Und ja, ich liebe es eigentlich, mich aus der Bühne komplett auszutoben und auch Ecken und Kanten und Seiten von mir zu zeigen, die ich privat eher verstecke natürlich.
Was ja natürlich das große Geschenk ist, wenn man eben in dieser Szene ist und man kann auch mal ganz andere Charaktere sozusagen ausfüllen und ganz anders sich verhalten, als wenn man es privat machen würde. Gestatte mir bitte eine Frage zu Dieter Bohlen. Natürlich wollen das alle wissen. Also du bist erst nun mal dein Mentor gewesen. Also er hat mit dir die ersten Hits auch produziert. Ist das nach fast 20 Jahren so, dass man sich ab und zu mal irgendwie schreibt oder ist das eher im Sande verlaufen? Wie ist der Kontakt? Weil Dieter ist natürlich auch ein Stump in allen Gassen, ne? Der ist ja immer und überall und hat 1000 Projekte. Aber hast du noch mal ab und zu mit ihm zu tun oder ist das eher ganz, ganz
spannend? Ja, natürlich. Also wir schreiben uns schon auch noch regelmäßig. Mhm. Und gerade jetzt, ich habe ihm auch irgendwie natürlich einen Glückwunsch auch zukommen lassen, dass er jetzt wieder zurückkommt. Das ist wahrscheinlich auch eine Genugtuung für ihn.
Sowas von, ich sag dir das.
Wir haben immer Kontakt gehabt. Ja, okay. Und auch als ich als Moderator kurz mal dabei war und so, war das immer schön. Das ist dann wieder ein Stück weit schon wie nach Hause kommen. Und auch er ist ja auch so Kind geblieben im positiven Sinne. Sonst hätte er das ja auch so erfolgreich und so lange gar nicht irgendwie durchstehen können, diesen ganzen Zirkus.
Das ist so,
Jetzt gerade ist er viel rumhergereist. Ich habe jetzt auch ein bisschen auf Instagram von ihm mitbekommen und so. Ich glaube, er hat jetzt auch viel seine Zeit genossen, die er sonst nie hatte, weil er ist auch ein unglaublicher Arbeiter, ein Arbeitstier.
Und er wird, ich meine, auch wenn er natürlich immer noch blendend aussieht, er ist Ende 60, ne? Also der ist ja jetzt das kann man manchmal gar nicht glauben, ne? Man denkt immer, der ist forever 45 und ist da so festgetackert. Ich war erschrocken, dass er schon fast irgendwie...
Ja, natürlich. Also damals, Anfang meiner Staffel, hat er seinen 50. gefeiert. Also von daher kann man schon... So sieht er nicht aus. Und das ist die Musik, die ihn jung hält. Ich glaube, der Umgang mit Talenten in dieser ganzen Branche, das hält einen einfach fit und jung. Ich muss jetzt aber schon mal anmerken, also die letzten 3 Nachrichten hat er jetzt unbeantwortet gelassen. Also da muss ich mal vorbeifahren, fragen, was da los
Dieter,
ist.
Dieter, shame on you. Nein, mit Augenzwinkern.
Ja, aber ich bin jetzt, es ist wirklich so, wir haben uns jetzt länger nicht gesehen, weil er immer unterwegs ist, wenn ich Zeit habe und wenn ich dann mal da in der Ecke bin und schreibe, hey, bin gerade irgendwie hier, Tötinseln fahre ich gerade vorbei, bist du da, dann ist er irgendwie auf Mallorca oder auf den Malediven unterwegs. Also von daher.
Immer Hans Dampf in allen Gassen.
Wir kriegen es nochmal hin, die Tage.
Jetzt noch ein paar Fragen, die ich immer gerne allen meinen Gästen stelle, so ein bisschen, um dich noch als Menschen kennenzulernen. Kannst du uns verraten, welche kleinen oder auch großen Marotten, also komische Angewohnheiten, was wir alle haben ja Marotten im Leben.
Ja.
Die wir gerne auch manchmal verdrängen wollen.
Ich habe jetzt eher so persönliche Dinge, die mich an mir nerven. Also jetzt nicht so Rauchen oder so Laster oder so was Langweiliges, das habe ich jetzt gar nicht. Weil das ist ja immer so einfach.
Ja, wobei, also bei mir ist es Weinchen. Ich trinke leider immer zu viel, gerade bei so einem schönen Wetter abends einen Roséwein, aber egal, anderes Thema.
Das ist ja auch noch zu verkraften.
Ja, klar.
Ich könnte morgens, mittags, abends, ich könnte mich nur von Eis ernähren.
Aber wo ist das? Dann machst du, die Kinder halten dich so fit.
Das fragt mich dann jeder, also ich sehe das.
Na gut.
Aber ich plane das dann schon immer so, dass ich viel in Bewegung bin.
Okay. Allein, ich sag nur Karl May, also das ist ja auch körperlich.
Während der Pandemie war das dann so, wo ich dachte, okay, jetzt müsste langsam mal wieder was Vernünftiges essen. Ich bin ja Sternzeichen Jungfrau, ich habe ein Ordnungsfindel. Ich gehe mir selber auf den Keks manchmal mit meinem Drang zur Ordnung, was meine Frau ja auch wahnsinnig macht, weil meine Frau ist auch jetzt nicht unordentlich.
Aber ich
hau da nochmal einen drauf.
Aber als Papa von 2 kleinen Jungs ist natürlich das auch schwierig, oder? Weil die
arbeite,
natürlich auch kleine Chaos-Kings sind, ne? Die dann.
Ja, klar. Und wenn die da ihre Eisenbahn aufbauen, der andere spielt mit seinen Autos und die Kapplersteine fliegen auch noch überall rum. Ja, also dann, man muss sich schon dazu trainieren, das gewissermaßen 2 Stunden mal zu ignorieren und abends macht man einmal sauber irgendwie. Aber ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich brauche, und je rock'n'rolliger mein Berufsleben ist, umso mehr Ordnung brauche ich im Alltag. Und das ist was mich selber nervt manchmal. Also wo ich auch mal sage, so Alter, jetzt entspann dich mal. Ich kann das dann nicht. Ich muss dann wirklich erstmal kurz alles aufräumen und dann bin ich entspannt.
Bist du vom Naturell eher ein Bewahrer, ein Mensch, der gerne auch Dinge am Leben erhält, Freundschaften pflegt? Oder bist du auch fein mit den Gedanken, dass eben, es fließt alles im Leben und das Leben ist Veränderung. Das ist manchmal schön, es ist manchmal auch schmerzhaft, herausfordernd. Ne? Also das ist ja, so eine Mischung aus beiden.
Also go with the flow ist schon wichtig, finde ich. Vor allem, wenn man Kinder hat und sich selber mal nicht so ernst zu nehmen und einfach mal so alle 5 gerade sein zu lassen. Das finde ich unfassbar wichtig, weil man kann mit seiner eigenen doofen Art, sage ich jetzt auch mal, viel zerstören. Ja, man hat gerade Gäste und wenn man Ordnungsfimmel hat, derjenige zu sein, der zwischen den Gästen schon anfängt aufzuräumen, ey, Party-Stimmungskiller Nummer 1. Ja, und da kann ich mich schon
die
jetzt...
Die Spülmaschine anstellen in der Wohnküche.
Geht gar nicht. Also da kann ich mich auch bremsen. Nicht immer, aber größtenteils.
Aber du sagst, und, du bist ein Bewahrer auf jeden Fall?
Ja, weil also mir einfach, weil ich habe von meinen Eltern mit auf den Weg bekommen, einfach diese Wertschätzung. Ja, wir haben, ich sag jetzt mal, wir waren jetzt nicht reich, wir waren nicht arm. Die Spielsachen, die ich hatte oder bekommen habe als kleiner Junge, da habe ich aufgepasst, als wäre das ein rohes Ei, weil das was Besonderes für mich war. Und wenn das wirklich mal der Fall war, dass meine Eltern mir was geschenkt haben oder gekauft haben oder meine Oma kam und hat mir irgendwas mitgebracht, das war für mich so wirklich wie so ein kleiner Schatz dann. Und das habe ich so mitbekommen. Und ich finde, so Kids, die dann so viel Spielsachen haben und damit rumschmeißen, als wäre das nichts wert, ich finde, da fängt's schon an, ja, dass man aber einfach sagt, so, ey Leute, andere haben nicht so viel Spielsachen und ihr habt das und passt doch bitte drauf auf, dass ihr dem auch so ein bisschen Wertschätzung
ja, finde ich so. Generell Wertschätzung, auch dessen, was uns sowieso mal Tolles an ja, jedem
und,
Tag wieder fährt.
Oh, hier, Papa, ist kaputt, kauf mal neu. Du hast es kaputt gemacht, ja, Pech. So, also
pass besser auf.
Das finde ich extremst wichtig, weil das hat auch was mit Respekt zu tun. Denjenigen gegenüber, die Geld aufbringen oder sich die Mühe machen, einkaufen zu gehen, was mitzubringen. Das hat alles da was mit zu tun. Und ich finde, dieser rote Faden, den versuchen wir natürlich auch unseren Kindern beizubringen, weil das einfach eine wichtige Tugend ist, finde ich.
Nun ist bei einem Tag, wo die Sonne scheint, wir haben 37 Grad, eigentlich ist die Welt ist leider nicht immer schön, aber hier ist sie jetzt schön.
Ja.
Hast du Ängste und wie trittst du denen entgegen? Also verdrängst du diese Ängste oder stellst du dich Ängsten, die dich auch immer vielleicht mal wieder überkommen, ganz bewusst? Weil da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Die einen wollen es nicht ranlassen, die anderen.
Ich stelle mich komplett den Ängsten. Und ich meine, das ist ja immer so, eigentlich Dinge, die ich nicht mag. Da weiß ich schon, okay, mit denen hast du in 2, 3 Jahren zu tun.
Kannst du ein Beispiel sagen, so was dich beunruhigt?
Ich hatte immer Angst vor Ozeanen. Also irgendwo mitten im Ozean reinzuspringen, nicht zu wissen, okay, was ist unter mir? Diese Panik, die man schon hat, wenn man reinspringt. Ich habe mich selber therapiert in der Hinsicht, dass ich einfach einen Tauchschein gemacht habe. Ich bin jetzt, also meine Frau und ich, wir sind Tauchbuddies, wir sind Advanced Open Water Diver.
Das ist ja spannend. Ja.
Und jetzt, seitdem ich einfach weiß, diese Welt ist so schön unten runter, da kann überhaupt nichts passieren. Selbst Haie, wir haben auch schon mit Haien getaucht. Die, also krass, wenn man die nicht gerade anfüttert, ja, und das ist ja immer auch dieser Gott, ich will jetzt gar keine Doku hier über Haie machen.
Nö, aber das ist ja total spannend.
Aber das ist ja immer, man sieht ja immer nur, Hai greift Urlauber an. Ja, warum ist das so? Weil die Dummköpfe, die alle anfüttern, das sind keine bösen Tiere. Also man wird eher vom Hund gebissen als vom Hai, das muss man auch wissen. Da habe ich mich selbst therapiert, ich hatte Höhenangst. Und als Tarzan Höhenangst zu haben,
das ist natürlich
auch eine komische
ganz
Geschichte. Ich meine, ich bin da von 18 Metern vom Dach der Neuen Flora in Hamburg runtergesprungen.
Ich glaube, ich habe dich sogar damals gesehen. Also das war ja wirklich ein Knaller. Ich fand es auch ganz toll. Muss ja nochmal sagen, dass das Disney Musical, was ja in Deutschland jahrelang lief, genau, für Leute, die es vielleicht nicht kennen, aber ich glaube, das ist alle. Es läuft ja momentan nicht
die
mehr.
Die soll es noch geben.
Genau. Nee, und das war ja richtig krass. Also Artistik pur. Und
also wir sind an Lianen geflogen, mit Bungee-Seilen runtergesprungen.
Und davor hattest du noch Höhenangst.
Respekt, ja. Und dann war es natürlich auch gut. Im Showlicht ist alles dunkel, man sieht nicht, wo man hinspringt. Aber ich bin ein Typ, ich gehe einfach immer an die Grenze und ans Limit und ich challenge mich persönlich sowieso immer und ständig. Und die große Angst, die ich einfach habe über dem Ganzen, sind einfach Dinge, die nicht vorhersehbar sind, wie Krankheiten. Die hat, glaube ich,
wir alle.
Die Angst hat jeder in uns, dass irgendwann, man geht zum Arzt, man fühlt sich gut, man denkt, alles ist cool und dann kommt irgendeine Diagnose, wo man denkt, ei, ei, ei. Aber ja, da muss man einfach, die Vorsorgen, die man hat, muss man nutzen und man muss sich durchchecken lassen, Blutbild machen, finde ich immer ein ganz großer Freund von.
Und das Päckchen hat leider ja jeder zu tragen. Genau. Es gibt einfach Hans zum Glücks, die wandern durchs Leben, machen sich eigentlich nie große Gedanken und kommen auch gut damit durch und einige fallen dann irgendwie auf die Nasen. Aber es ist ein Thema für sich, man kann letztendlich nur auf sich achten, aber
man muss einfach, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, man darf sich von Ängsten nicht einschüchtern lassen und nicht lähmen lassen, weil viele sagen dann irgendwie so, ja, nee, da habe ich Angst vor, deswegen mache ich das nicht. In dem Moment, wo man sich den Ängsten stellt, dann ist man frei und man merkt vor allem, was das Leben noch zu bieten hat, wenn man einfach sagt, hey krass, jetzt habe ich, ich kenne so viele, die gesagt haben, so, ich hatte irgendwie, ein blödes Beispiel, Kumpel von mir hatte Angst vor Bällen.
Ja, soll es auch geben, immer, ne? Die Ängste sind vielfältig.
Und der hat dann, seitdem er sich endlich mal irgendwann mal dahingestellt hat und versucht hat, den Ball zu fangen, hat er gemerkt, wie viel Spaß das bringen kann. Und das meine ich, das ist jetzt ein kleines, blödes Beispiel, aber da gibt es natürlich viele, viele andere Ängste noch, denen man sich stellt. In dem Moment, wo man sich dahinstellt und versucht, sich dem zu stellen und nicht davor wegzurennen, merkt man eigentlich, ja, und wie toll das sein kann.
Ja, und dieses befreiende Gefühl auch. Ne? Und auch, dass Freiheit. Man sagt, ich habe die Komfortzone verlassen, habe mich bewegt, habe meine eigenen Grenzen und überwunden.
Ängste,
das ist
sind,
toll.
Jeder Mensch hat Ängste. Und Ängste sind nicht da, um davor wegzurennen. Das ist einfach so. Und es hat einen Grund, warum man Angst vor etwas hat. Es ist einfach nur eine Sache, bei der man unsicher ist oder die man noch nie ausprobiert hat. So. Ich bin Fallschirm, wie schon dreimal gesprungen.
Krass.
Und wenn man da 4000 Meter da oben
Da hätte ich zum Beispiel Schiss vor. Ich glaube, das ist eine unvergleichliche Erfahrung. Aber diese Schere im Kopf, was ist, wenn ich jetzt zu dem 1.000.000. Mal, wenn der Schirm sich verhärtet oder so. Und man dann, das ist, glaube ich, der Albtraum eines jeden Menschen.
Und dann springt man und man merkt, dass du es nicht bist.
Und denkt, ich kann
man
fliegen.
Man sieht die Erdkrümmung und wenn du diese Welt von da oben siehst, dann vergisst du sowieso alles. Und da sind alle Ängste weg. Und deswegen, das meine ich. Also Ängste sind nicht dazu da, um sich lähmen zu lassen.
Nun hast du bisher ja wirklich ein tolles Leben. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, du hast mal Tiefpunkte gehabt. Das hat jeder Menschen.
Und ich habe ein tolles, sorry, wenn ich das reingehe.
Alles gut,
jetzt wird es richtig Deep Talk hier. Also man hat ein tolles Leben oder man hat auch nur, man weiß Momente zu schätzen, wenn man sie auch vorher mal nicht hatte. Oder man weiß zum Beispiel, ich hatte jetzt beispielsweise, ich bin immer jemand, der da auch sehr offen ist. Ich bin jemand, der nicht nur Glück hatte. Ich bin jemand, der auch Stress hatte, Streit hatte, mit, ob das jetzt die Frau ist oder bla bla bla.
Ja, was heißt normal, der immer so? Ne? Ja, es gibt das perfekte Leben, gibt es nicht.
Genau.
Punkt.
Und so. Sich auch da Hilfe zu holen, ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen, sorry, wenn ich dir zu reingekriegt
bin. Nein, du, ich finde das total, bitte. Also ich muss nur auf die Zeit achten, weil die gestrengen PR-Ladies, aber wir haben noch 4 Minuten, also weil ich habe genau 45 Minuten, nicht das gleich hier so.
Genau, aber ich will halt den Menschen, die das jetzt gerade hören, einfach auch Mut machen. Die Sonne scheint nicht immer.
Nein.
Nur. Und überall, wo Sonne scheint, ist auch Schatten. Und das ist das Normalste der Welt. Und da darf man sich auch nicht einschüchtern lassen.
Und eben, wenn du sagst, das finde ich auch sehr, sehr schön als Appell, holt euch auch Hilfe. Also manchmal kommt man alleine nicht aus Dingen raus. Man muss auch mal offen sein.
Ein Fußballprofi kann Fußball spielen. Ja. Trotzdem hat er einen Trainer, der ihn besser macht. Und so ist es im wahren Leben auch. Und warum meinen wir alle, dass wir das alle schon können? Die Challenges im Leben, die kann man nicht von jetzt auf gleich immer bewerkstelligen und das ist völlig in Ordnung.
Aber worauf ich ja eigentlich ursprünglich hinaus wollte, ist, ob es trotz der vielen Highlights irgendwas gibt, was du im Nachhinein bereust, weil auch da ist ja eine Ambivalenz in vielen. Mhm. Viele sagen, nee, ich will nichts bereuen, weil alles hat ja seinen Sinn auf dieser Lebensreise. Aber manchmal hadert man ja auch und sagt, ach, hätte ich doch mal damals hier und wer weiß. Und
ja, es gibt schon so 1-2 Momente, also beruflich gesehen, also die gibt's immer.
Okay.
Aber ich gehöre aber auch, also weil ich will jetzt nicht irgendwie in alten Wunden rumwühlen, weil das auch völlig, das ist jetzt auch nicht so interessant, weil ich gehöre dann nämlich auch eher zu der Sorte, die sagen, hey, es hat's irgendwie doch, jetzt macht dann doch alles Sinn. Und jetzt verstehe ich, warum ich das damals so gemacht habe, weil ich das einfach einmal erfahren musste oder habe aus dem Moment gelernt. Ich bin auf die Fresse geflogen, wieder aufgestanden, wie auch immer. Ich gehöre eher zu der Sorte.
Hast du über die Jahre ein oder mehrere Lebensmottos, Lebenskredos, die für dich auch manchmal das Leben ganz gut widerspiegeln. Natürlich, wir wissen beide, es gibt hunderte toller Mottos. Also das ist eigentlich ganz schwer, aber manchmal hat man ja sowas im Kopf, wo man sagt, das ist eigentlich schon
Lebe glücklich, lebe froh, wie der Floh im Haferstroh. Nein, Quatsch. es gibt so viele, ich sehe es mal immer so, es gibt so viele Sprichwörter, Sprichwörter, Worte, du weißt, was ich meine.
Sprichwörter, doch, Sprichwörter. Oder? Ja, Sprichwörter.
Die alle so weise klingen und wie auch immer. Ich habe auch schon viele gehabt, aber weil ich so viele hatte, ist meins seitdem, lebe im Moment. Mhm. Es bringt einem nichts, irgendwann halt auch da Dinge zu bereuen, weil man eben nicht in dem Moment da war oder sich nicht gut vorbereitet hatte oder weil man denkt so, ach, oh mein Gott, ich bleib jetzt zu Hause, ich fahre jetzt nicht zu Oma und die Oma ist irgendwann weg und dann sagt man, ey, warum bin ich damals nicht zur Oma gefahren? Man muss einfach sich bewusst sein über das, was man für Ziele hat, was man für Privilegien hat, vielleicht andere daran teilhaben zu lassen, die nicht so viel Glück hatten oder Privilegien hatten oder was auch immer. Ich finde, da muss man einfach sehr bewusst und gut mit umgehen und im Moment zu sein und zu leben, das muss man lernen, das kann man nicht mal eben so. Aber wenn man das ein Stück weit gelernt hat, einfach hier im Jetzt zu sein, auch das ist eine Art von Freiheit und das macht unglaublich viel Spaß.
Finale Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, eine Zeitreise zu machen, du hast ja gesagt, Zurück in die Zukunft, ja, ist ein Film, den du liebst. Du kannst, auch wenn es irgendwie gibt ja eine furchtbare Katastrophe, das Universum wird sich auflösen, aber du kannst trotzdem dich als 18-Jährigen besuchen und dir einen guten Rat geben mit der Erfahrung, die du jetzt mit 38 gemacht hast. Was würdest du deinem jungen Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hättest, mit den 20 Jahren, die es jetzt zurückgelegt hast als Mensch?
Boah.
Fiese
da würde ich, da würde ich ja mir widersprechen. Ich würde einfach sagen, lass das Klavierspiel nicht so schleifen. Weil ich von 20 bis 30 ist so viel passiert und ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und Gesang und bla und habe so auf so vielen Hochzeiten getanzt, um es mal so zu formulieren, dass ich komplett vergessen habe, so meine Klavierkünste aufzufrischen. Und ich würde mir immer sagen, mach weiter, spiel weiter Klavier, weil ich glaube, ich wäre schon jemand auch gewesen, der sich viel besser selber begleiten könnte. Oder auch, ich bin jetzt kein Elton John, hätte ich vielleicht werden können, wer weiß. Aber um das überhaupt einigermaßen schaffen zu können, würde ich wirklich meinem 18-Jährigen Ich sagen, bleib dran. Und ist jetzt vielleicht eine Kleinigkeit, aber alle die ganzen Fehler, die ich damals gemacht habe, wie gesagt, die haben alle Gründe gehabt und dementsprechend häng nicht so viel auf der Couch rum, geh schneller, öfter,
am
länger
Ende
raus.
Ist meine
genau, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, aber ab und zu, wo wir bei Feiern waren und so, ja, lass den Alkohol weg, weil den nächsten Tag, der ist dann sowieso in der Hose. Also das ist das, was ich teilweise bereue, dass ich einfach so viele Tage verschwendet habe durch einen Hangover.
Ich glaube, das ist trotzdem eine Erfahrung, die man nicht missen möchte.
Genau,
lieber Alexander.
Aber ich würde meinem 18-Jährigen Ich würde ich wirklich sagen, ey Junge, spiel mehr Klavier.
Sehr gut. Ich danke dir herzlich, lieber Alexander. Ich wünsche dir ganz viel auch Erfolg für die neue
Dankeschön.
Serie natürlich. Ich meine, du machst den Titelsong letztendlich, bist du dann ja sozusagen ein Teil dieser Serie.
Ja,
das ist der klitzekleine Ritter. Viel Erfolg auch weiterhin auf der Bühne, der
Dankeschön.
Ölprinz. Du hast gesagt, du hast viele tolle Ziele, die du noch erfüllen willst. Also wir werden noch viel von dir hören. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.